بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wir machen weiter mit den Koranwissenschaften, علوم القرآن, und besprechen nun die, also weiterhin im Kapitel Al-Makki wal-Madani. Und wir haben gesagt, die richtigere Ansicht, Wallahu A'lam, ist, dass mekkanische Suren Suren sind, die vor der Hijra offenbart wurden, und medinensische Suren diejenigen sind, die nach der Hijra offenbart wurden. Und daher gibt es ein Unterkapitel, beziehungsweise ein Teilthema, und zwar, was von Mekka nach Medina überbracht wurde, beziehungsweise was von Medina nach Mekka überbracht wurde. Also Suren, die man dann in eine andere Stadt überbrachte. Ein Beispiel dafür, und zwar was von Mekka nach Medina überbracht wurde, ist Suratul A'la. Al-Bara ibn Azib sagt: Die ersten Gefährten, die zu uns auswanderten, waren Mus'ab ibn Umair und ibn Ummi Maktum. Also diese beiden Sahabe, das waren die ersten, die nach Medina gegangen sind. Und Mus'ab, man sagt, er ist der erste Botschafter des Islams, weil er zuallererst die Vorarbeit geleistet hat, dass die Menschen in Medina überhaupt was von, bitte nicht aufnehmen, Barakallahu fik. Und erst recht nicht die Person, also wenn überhaupt, dann nur mich an. Kannst du das bitte löschen? Und zwar Mus'ab ibn Umair ging dann nach Medina, um den Islam zu erklären und um die Menschen zum Islam aufzurufen. Al-Bara ibn Azib erzählt jetzt nun, sie brachten den Koran bei, danach kamen Ammar, Bilal und Sa'd. Und nach ihnen kam Umar in einer Gruppe von 20 Personen. Dann kam der Prophet, alayhi salatu wassalam. Ich sah die Leute in Medina nie erfreuter als durch dessen Ankunft. Er kam, als ich Surah, preis den Namen deines Herrn, den Höchsten, lernte. Also Sabbihisma Rabbikal A'la. Was heißt das nun? Das bedeutet, dass eben Mus'ab ibn Umair Suratul A'la nach Medina gebracht hat. Ja? Suratul A'la wurde nach Medina gebracht. Durch wen? Wie haben die Menschen das nun gelernt? Durch Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu wa arda. Ein anderes Beispiel, und zwar was von Medina nach Mekka überbracht wurde, also genau umgekehrt, und zwar der Beginn von Surat At-Tawbah. Suratu At-Tawbah. Und denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam setzte Abu Bakr radiyallahu anhu als Führer der Hajj-Reise. Die Menschen gingen ja zur Pilgerfahrt, und der Verantwortliche für diese Reise war Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an. Es war im 9. Jahr nach der Hijra. Und als die ersten Ayat von Surat Tauba offenbart wurden, entsandte der Prophet radiyallahu an Ali ibn Abi Talib zu Abu Bakr, damit er es den Mushrikin, also den Polytheisten, vorträgt. So trug er ihnen vor und gab ihnen bekannt, dass ab diesem Jahr kein Polytheist mehr pilgern darf. Ab diesem Zeitpunkt durften nur noch die Gläubigen diese Pilgerfahrten vollziehen. Denn früher zur Jahiliyyah gab es ja Al-Hajj. Ja, das war ja ein Riesentreffen und eine Riesenchance auch für Handel. Und die Mushrikin haben ja gepilgert, ja, unbekleidet und so weiter und so fort. Und ab diesem Zeitpunkt wurde das eben verboten. Somit schickte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali radiallahu an mit diesen Ayat nach Mekka. Und das nennt man dann, das sind Ayat, medinensische Ayat, die nach Mekka gebracht wurden. Ein interessantes Thema ist auch, was tagsüber und was nachts offenbart wurde. Und das zeigt, barakallahu fikum, wie sehr sich die Menschen mit dem Koran befasst haben. Ja, also sie haben keine Einzelheit, kein Detail ausgelassen, dass sie nicht gelernt hätten, dass sie nicht übertragen hätten. Und das zeigt natürlich, wie sehr diese Sahaba sich um den Koran gekümmert haben. Und deswegen sagen wir, dass die Sahaba eben die besten Menschen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind, nach den Propheten alaihi salatu wassalam, weil sie sich so sehr engagierten und einsetzten für den Koran. Und ihnen war nicht gleichgültig, Koran ist, sondern sehr präzise, was wurde tagsüber, was wurde nachts, wo und wann und so weiter und so fort. Die überwiegende Anzahl des Koran wurde tagsüber offenbart. Ja. Doch auch nachts wurde einiges offenbart, wie zum Beispiel das Ende von Surat Ali Imran. Aisha radiallahu anha berichtete, dass Bilal radiallahu anhu zum Propheten kam und ihn über den Eintritt des Fajr-Gebets zu unterrichten und fand ihn weinend vor. Also Bilal radiallahu anhu ging zum Propheten alayhi salatu wassalam, wollte ihm sagen, Fajr ist eingetreten. Also fand er vor, wie er weint alayhi salatu wassalam. Er sagte, warum weinst du, o Gesandter Allahs? Er sagte, warum sollte ich nicht weinen, wo mir doch diese Nacht offenbart wurde, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Und diese Ayat, wenn man sich mal diese Ayat anschaut, also von dieser Ayat bis zum Schluss von Ali Imran, da geht es darum, dass die Menschen eben Allah bitten, dass er sie von der Hölle bewahrt und dass sie glauben und dass Allah Azza wa Jal sie mit Gnade behandeln wird. Also sehr, sehr ergreifende Ayat. Ein weiteres Beispiel für das Offenbarte in der Nacht sind die Ayat von Surat At-Tawbah. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal in der ungefähren Bedeutung, Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer angenommen, die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten, nachdem die Herzen einer Gruppe von ihnen beinahe abgeschweift wäre. Hierauf hat er ihre Reue angenommen. Gewiss, er ist zu ihnen gnädig und barmherzig. Und die Reue der Dreien, die zurückgelassen wurden, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Hierauf wandte er sich ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen. Gewiss, Allah ist der Reue annehmende und barmherzige. Ka'b, radiallahu anhu, der einer von diesen dreien war, die Geschichte von denen war was? Wer weiß es? Genau, also Rasul sallallahu alaihi wasallam rief zur Schlacht auf, ja, weil die Kuffar wieder mal angegriffen haben. Ja, und drei Gefährten, also mehrere, aber unter ihnen waren drei, die nicht heuchlerisch waren. Ja, und die haben sich auch gezögert. Die haben gezögert, ja, bis sie dann am Ende doch nicht mitgegangen sind. Ja. Und der Hadith ist auch unter anderem in Riyad al-Salihin zu lesen. Ja, etwas längerer Hadith. Und dann sagte Ka'b eben, so offenbarte Allah die Annahme unserer Reue im letzten Drittel der Nacht. Ja, im letzten Drittel der Nacht. Und da ist auch klar, warum diese Gelegenheit eben? Weil der letzte Drittel der Nacht eben ein besonderer Teil der Zeit ist, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Drittel nimmt Allah subhanahu wa ta'ala die Reue der Menschen an. Dann haben sich die Gelehrten auch, beziehungsweise die Sahabe natürlich beginnend, ja, wenn wir Gelehrte sagen, dann fängt das ja bei den Sahabe an, nicht erst danach. Sie haben sich befasst mit dem Thema, was im Sommer und was im Winter offenbart wurde. Für das Offenbarte im Sommer werden in der Literatur als Beispiel erwähnt, dass die letzte Ayah der Sura An-Nisa. Die lautet in der ungefähren Bedeutung: Sie fragen dich um Belehrung. Sag, Allah belehrt euch über den Erbanteil seitlicher Verwandtschaft. Wenn ein Mann umkommt, der keine Kinder hat, aber eine Schwester, dann steht ihr die Hälfte dessen zu, was er hinterlässt. Und er beerbt sie, wenn sie keine Kinder hat. Also wenn eben die Frau gestorben ist und sie hat einen Bruder und sie hat keine Kinder. Und wenn es zwei Schwestern sind, stehen ihnen beiden zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Und wenn es Geschwister sind, Männer und Frauen, dann kommt einem männlichen Geschlechts ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Allah gibt euch Klarheit, damit ihr nicht in die Irre geht. Allah weiß über alles Bescheid. Das wurde im Sommer offenbart. Umar ibn al-Khattab sagte: Ich sprach mit dem Propheten über nichts mehr als über den Erbanteil seitlicher Verwandtschaften. Ja? Also seitlich ist ja klar jetzt, Schwester, Bruder. Und nie war er ernster als bei diesem Thema, sodass er sogar mit seinem Finger gegen meine Brust drückte und sagte: O Umar, genügt dir etwa nicht die Ayah des Sommers am Ende der Sura An-Nisa? Also sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass eben diese Ayah im Sommer offenbart wurde. Und der Hadith ist in Sahih Muslim. Als Beispiel für im Winter Offenbartes werden die Ayat in Surat An-Nur erwähnt. Und zwar von der Aussage Allahs Azza wa Jal: Diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Schar von euch. Das ist die 11. Ayah. Bis zur 26. für sie wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben. Natürlich nicht für die Lügenden, sondern für die Gottesfürchtigen. Diese Ayat, worum geht es da? Wer weiß das? Surat An-Nur. Welche Lüge? Nein. Welche Lüge gab es, die schlimm war? Natürlich. Lüge über Aisha radiallahu anha. Al-Ifk. Al-Ifk. Ja? Und das ist die, das sind die Ayat, wie Aisha radiallahu anha sagte: Ich dachte nie, dass Allah azza wa jal von über sieben Himmeln aus meine Unschuld beweist. Ja? Also, dass ich so wichtig bin bei Allah, dass er Koran noch herabsendet, ja, wegen mir. Und das sollte jeder wissen, nicht wahr? Also, weil genau diese Ayat wird ja behauptet von denen, die Aisha der Unzucht bezichtigen. Sie behaupten, dass das gefälscht ist. Das gehört ja gar nicht zum Koran. Das ist einfach so hinzugefügt und das ist natürlich nicht richtig. Ja? Und die sagen, der richtige Mushaf ist der sogenannte Mushaf Fatima, ja? Auf den sie immer noch warten. Und deswegen sollte jeder von uns dieses wissen, dass in Surat An-Nur die Unschuld von unserer Mutter Aisha radiallahu anha erwähnt wurde. Und das wurde eben im Winter offenbart. Dann gibt es eine weitere Frage, und zwar: Was wurde als Ansässiger offenbart und was wurde als Reisender offenbart? Ja, also Rasul sallallahu alaihi wasallam war auch ab und zu mal auf Reise und da wurden auch Ayat offenbart. Das alles, wir nehmen natürlich jetzt in so einem, sagen wir mal, so einen Kurs Koranwissenschaft nicht jede einzelne Ayat. Für jedes Thema gibt es separate Bücher. Ist es klar? Also jedes Thema, das wir hier jetzt in dieser Einführung durchnehmen, wurde separat erforscht und da gibt es sämtliche Ayat und so weiter. Also wer noch mehr wissen will, ich will jetzt alle Ayat im Sommer oder im Winter. Ja schön, dann gehst du halt zu den Büchern, in denen alles erwähnt wurde. Das heißt, wir geben hier nur also oberflächlich, ja, denn es würde ja auf keinen Fall reichen, da müssen wir den ganzen Koran durchnehmen, ne, damit wir dann alles detailliert wissen. Und deswegen, das habe ich ja zu Beginn erwähnt, und zwar in den Tafsir-Werken, ja, werden diese Angelegenheiten natürlich erwähnt. Ja? Jede Ayah, die erläutert wird, dann sagt man, diese Ayah ist Madaniyah oder Mekkiyah oder da ist ein Khilaf, also ein Meinungsunterschied, und sie wurde tagsüber oder nachts oder auf der Reise oder als Ansässiger überliefert oder offenbart. Oder sie wurde von Mekka nach Medina gebracht oder andersrum und so weiter. Das steht in den großen Tafsir-Werken, wie zum Beispiel Imam al-Qurtubi oder auch Ibn Kathir. Und wobei Ibn Kathir ist jetzt nicht gerade das größte Tafsir-Werk. Ja? Eines der wichtigsten, aber jetzt nicht gerade das allergrößte Tafsir-Werk. Also, was wurde als Ansässiger und was wurde als Reisender offenbart? Überwiegend ist wohl was? Ansässig, genau. Also das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war entweder in Mekka oder er war in Medina und er war nicht auf Reise. Das ist das meiste. Aber es gab auch Ayat, die auf der Reise offenbart wurden. As-Suyuti, und das wiederhole ich gerne, das ist also einer der wichtigsten Koranwissenschaftler. Suyuti ist nicht nur Koranwissenschaftler, ist auch Hadithwissenschaftler. Al-Fiyatu Suyuti, also die 1000 Verse in des Suyuti sind 1000 Verse, ein Gedicht in Hadith-Wissenschaft. Ja? Und das ist ja, das war ja gang und gäbe, ja, dass diese Ulama Universalgelehrte waren. Das bedeutet, sie waren keine Gelehrte nur in einem Fach, sondern sie waren Großgelehrte in vielen Fächern. Ja, war früher so. Heute hast du immer Spezialisten in einem bestimmten Fach. Ja, du hast den Koranwissenschaftler. Du hast nicht den Koran, Rechts, Hadith, Arabischwissenschaftler. Ja, weil das so viel geworden ist. Und damals hatten die genug Zeit, alles detailliert zu lernen. Aber As-Suyuti, rahimahullahu ta'ala, ist eben einer der besondersten Koranwissenschaftler. Also er sagte in seinem Werk Al-Itqan, fi Ulum al-Quran, erwähnte er mehrere Ayat, die auf der Reise offenbart wurden. Dazu gehören unter anderem die Ayat aus Surat At-Tawbah. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. An dem Tag, Entschuldigung, das ist Hajj, nicht Taube. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Eine gewaltige Ayah. Eine gewaltige Ayah. Und diese Ayah wurde eben auf einer Reise offenbart. Das ist ein Beispiel dafür. Ansonsten, wie gesagt, die meisten Ayat wurden offenbart, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ansässig war. Das ist jetzt das Thema Mekki und Madani und was dazugehört. Ja? Und jetzt kommen wir zu einem anderen Kapitel, und zwar das erste und das letzte offenbart. Was wurde zuallererst offenbart und was wurde zum Schluss offenbart? Erst einmal die Frage, warum interessiert uns das? Was denkt ihr, was können wir denn daraus lernen? Ja?
Damit wir die Reihenfolge kennen.
Damit wir die Reihenfolge kennen?
Auch in der Dauer,
genau.
Man anfängt, womit man aufhört.
Barakallahu fiik. Sehr schön. Das heißt, Al-Quran ist ja nichts anderes als ein Buch zum Verbessern der Menschheit. So. Ist ja nichts anderes. Also Al-Quran wurde offenbart, damit die Menschheit sich verbessert, damit die Gesellschaft nach vorne gebracht wird. Wie das funktioniert, da schauen wir uns an, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam begonnen, mit welchem Thema. Und das haben wir schon öfters erwähnt, er hat damit begonnen, den Menschen zu erklären, wer Allah ist. Das ist der allererste Schritt. Ja? Und da sollte der Mensch auch nicht davon abkommen, ja? Dass man andere Themen vorzieht, sondern das Allerwichtigste und auch insbesondere heutzutage, liebe Geschwister, die Menschen wissen nicht, wer Allah ist. Die wissen das nicht. Selbst die Muslime, ja, wissen sehr oft nicht, wer Allah ist, tabaraka wa ta'ala. Sie zweifeln an Allah, subhanahu wa ta'ala. Sie sind nicht sicher, dass die Versprechen Allahs tatsächlich auch eintreten werden. Und deswegen müssen wir den Menschen erklären und uns natürlich zuallererst, ja, jeder für sich, erst einmal, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala. Damit hat er begonnen. Gut. Was ist wohl die erste Ayah? Das dürfte, glaube ich, jeder wissen. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ja. Und das hat natürlich sehr viele Weisheiten. Ja. Dahinter liegen viele, viele Weisheiten. Warum gerade Iqra? Ja. Das bedeutet nichts anderes als lerne. Benutze deinen Verstand. Benutze Wissen. Ja. Eigne dir Wissen an. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Also, die ersten Ayat aus Surat Al-Alaq, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat, aus einem Anhängsel, lies und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Also, von Surat Al-Alaq. Der Beleg hierfür ist der Hadith von Aisha. Das ist ein langer Hadith. Der wird genannt Hadith des Beginns der Offenbarung. Ja? Hadith Ubad il-Wahi. Das ist der Hadith, also der ist ja auch Sahih al-Bukhari, kommt unmittelbar nach dem Hadith, ganz am Anfang von Sahih al-Bukhari, nach dem Hadith Innama al-A'malu bin-Niyat, kommt dann dieser lange Hadith. Also, der Anfang der Offenbarung an den Gesandten Allahs geschah in Form guter Träume. So begann das Prophetentum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat auf einmal öfter geträumt. In Form von guten Träumen, die wie helles Tageslicht kamen. Was heißt das? Die wie helles Tageslicht kamen. Ja, was klar? Okay, sie sind klar, aber, ja? Genau, dass sie dann eingetroffen sind. Was er gesehen hat, ist eingetreten. Und dann wurde ihm die Vorliebe verliehen, sich zurückzuziehen. Ja, also in die Höhle. Er pflegte, sich in die Höhle von Hira zurückzuziehen, wo er ohne Unterbrechung tagelang nur Gott allein anbetete, bevor der Wunsch aufkam, seine Familie zu besuchen. Er nahm sich immer Essen für die Dauer seines Aufenthaltes und kam zurück zu seiner Ehefrau Khadija, radiallahu anha, um sich wiederum Essen zu holen, bis plötzlich die Wahrheit auf ihn herabkam. Während er sich in der Höhle von Hira aufhielt, kam der Engel zu ihm und befahl ihm zu lesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, ich kann nicht lesen. Der Prophet fügte hinzu, der Engel ergriff mich mit Gewalt und drückte mich so fest, dass ich es nicht mehr ertragen konnte. Dann ließ er mich los und befahl mir wieder zu lesen. Und ich antwortete, ich kann nicht lesen. Darauf ergriff er mich wieder und drückte mich ein zweites Mal, bis ich es nicht mehr ertragen konnte. Darauf ließ er mich los und befahl mir wieder zu lesen. Aber ich antwortete wieder, ich kann nicht lesen. Darauf ergriff er mich zum dritten Mal und drückte mich und sagte, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat, aus einem Anhängsel, lies und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Der Hadith ist, wie gesagt, in Sahih al-Bukhari. Und deswegen ist die richtige Ansicht, dass das Erste, was offenbart wurde, Iqra ist. Jetzt mal von der koranwissenschaftlichen Seite. Was können wir alles über diese Ayat sagen? Aus der Sicht der Koranwissenschaft. Welche Eigenschaften haben diese Ayat? Bis jetzt, was wir so gelernt haben. Die Ayat sind mekanisch. Warum? Weil sie vor der Hijra offenbart wurden. Was sind diese Ayat noch? Sie wurden tagsüber offenbart. Sie wurden als Ansässige offenbart. Was sagtest du? Genau. Sie wurden als Ansässige offenbart. Ja, das sind alles Sachen, die wir jetzt kennen als, mashallah, angehende Koranwissenschaftler hier. Ja. Und so eben leiten diese Ulama diese Angelegenheiten ab. Dauert noch ein bisschen, aber warum nicht? Ja. So, also dies ist die richtige Ansicht, denn der Hadith erwähnt das deutlich. Dann haben wir auch zu den ersten offenbarten Ayat und Suren gehört Surat Al-Muddathir. Hier beruft man sich auf folgenden Hadith. Abu Salama fragte den Gefährten Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, was wurde vom Koran zuerst offenbart? Er sagte, O Zugedeckter, also Ja ayyuhal Muddathir, genau. Ich sagte, etwa nicht lies im Namen deines Herrn, also nicht iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Er sagte, ich berichte dir nur das, was der Gesandte sagt. Der Gesandte sagte, ich war in der Höhle Hira. Als ich meinen Aufenthalt dort beendete, ging ich runter zum Tal. Ich wurde gerufen und sah vor mir, hinter mir, sowie rechts und links neben mir. Und dann sah ich zum Himmel hinauf. So sah ich ihn. Wen? Jibril. Auf einem Stuhl sitzen, welcher zwischen dem Himmel und der Erde war. Ich ging so dann zu Khadija und sagte, deckt mich zu und schüttet über mich Wasser. Daraufhin offenbarte Allah, O Zugedeckter, stehe auf und warne und deinen Herrn den preise als den Größten. Ja, was machen wir jetzt? Nochmal? Nee, aber die Frage ist jetzt, was war zuerst? Iqra oder ja, ayyuhal ja, Muddathir? Ja, also.
Das ist ja von der Höhle.
Genau.
In der Höhle ist es eine.
Barakallahu fik. Ja, das heißt, da gibt es keinen Widerspruch. Ja, also, Iqra bismi rabbik wurde wo offenbart? In der Höhle. Ja, das ist dann noch eine Angelegenheit. Und zwar der Ort, das haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Der Ort, das war in der Höhle. Das andere war bei. Genau, als er runter ist, eben bei Khadija radiallahu anh. Sehr schön. Doch ein anderer Wortlaut dieser Überlieferung macht deutlich, dass diese Sura nach den Ayat aus Surat al-Alaq offenbart wurde. Und deswegen, das kann ich nicht genug wiederholen. Wenn du ein Hadith hörst, dann darfst du nicht sagen, okay, das ist das Urteil. Ja, Sekunde mal, es kann ja sein, dass es noch einige Überlieferungen gibt, die du nicht mitbekommen hast. Ja. Deswegen, was macht man zuerst? Erstmal Aussagen sammeln. Ja? Natürlich gibt es noch eine Überlieferung, hat jemand noch ein Wort dazu hinzugefügt oder nicht? Was heißt hinzugefügt? Nicht einfach so aus Lust und Laune, sondern weil er eine authentische Überlieferung dazu hat. Und zwar heißt es hier, als ich ging, hörte ich einen Ton aus dem Himmel. Ich hob meinen Blick zum Himmel und sah den Engel, der zu mir in der Höhle Hira kam, auf einem Stuhl zwischen dem Himmel und der Erde sitzend. Ich bekam Angst und fiel zu Boden. Danach ging ich zu meiner Ehefrau und sagte, hüllt mich ein, hüllt mich ein. So dann offenbarte Allah eben diese Ayat von Surat Al-Muddathir. Also, in diesem, wo ist jetzt der Beleg dafür, dass es später ist?
Also einmal war der Beleg ja schon vorher, indem er sagt, es ist nicht Iqra, das heißt, er kannte schon Iqra.
Genau.
Und hier ist der Beleg nochmal, er hat den Engel ja schon mal gesehen.
Genau. Das heißt, dass dieses Ereignis geschah danach. Also er hat Jibril vorher gesehen. Ja, wann will er denn Jibril gesehen haben? Als zum ersten Mal Iqra offenbart wurde. Ja, das heißt, die Aussage, ich hob meinen Blick zum Himmel und sah den Engel, der zu mir in der Höhle Hira kam, ja, bedeutet, aha, das ist also ein zweites Ereignis. Später, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder in dieser Höhle war, sah er dann zum Himmel und sah Jibril, also bekam er Angst und ging zu Khadija radiallahu anha. Eine weitere Ansicht ist, dass das erste, was offenbart wurde, Suratul Fatiha ist. Ja. Möglicherweise meint man damit, es sei die erste Sura, die als Ganzes offenbart wurde. Weil als erste offenbart haben wir ja klar gesehen jetzt, Iqra. Aber einige sagen, das ist das erste was als komplette Sura offenbart wurde, das war Suratu Al-Fatiha. Andere hingegen sagen Al-Basmala. Was ist Al-Basmala? Bismillahirrahmanirrahim wäre das erste Offenbarte, aber wie gesagt, die anderen Belege sind authentisch und dafür gibt es hier keine Belege. Ja, was ist nun das letzte Offenbarte? Ja. Wie lautet die Ayah?
Die Region ist vervollständigt.
Und das ist nicht Baqara. Das ist Ma'ida. Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. Ne? Das ist Surat al-Ma'idah. Da hast du recht.
260 oder?
Fast. Ja, es ist besser. 81. 81.
Ja? Ungefähr, wo die Menschen fürchtet euren Herrn und er fürchtet den Tag.
Genau. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet, dann wird jede Seele in vollem Maß zurückkommen, zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Der Beleg für diese Aussage ist die Aussage von Ibn Abbas, radiallahu anh, das letzte, was vom Koran offenbart wurde, ist diese Ayah, und hütet euch vor einem Tag. Der Prophet lebte danach nur noch 9 Tage, und dann starb er, sallallahu alaihi wasallam, 2 Tage vor Ende des Monats, Rabi' al-Awwal. Das ist die eine Ansicht. Die andere Ansicht ist, dass das letzte, was offenbart wurde, auch in Surat al-Baqarah, und zwar, oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Und hier bezieht man sich auch auf eine Aussage von Ibn Abbas, radiallahu anhu, und zwar, dass er sagte, die letzte Ayah, die dem Propheten offenbart wurde, ist die Ayah über den Zins. Und diese Aussage ist auch authentisch, ja, in Sahih al-Bukhari. Die dritte Ansicht ist die Ayatul Dain. Was ist Ayatul Dain? Was ist Ad-Dain? Nicht Ad-Din. Schulden. Ja? Das ist die längste Ayah im Koran, Surat al-Baqarah, und zwar lautet sie, o die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnehmt, dann schreibt es auf. Und so weiter und so fort. Ja, darum geht es. Na? Das ist die Ayah 282. Ja? Und also darum, da geht es, wie man einen Vertrag bei einem Darlehen macht. Ja? Also, dass man einen Vertrag bei einem Kredit machen soll. Ja? Natürlich einem islamischen Kredit ohne Zinsen. Ja? Aber dass man das aufschreiben soll. Und dass man da Zeugen haben soll und so weiter und so fort. Diese Ansicht war Sa'id ibn al-Musayyib und auch ibn Shihab. Sie sagten, das ist die letzte Ayah, die offenbart wurde. Al-Imam al-Suyuti, Rahimahullah, versuchte diese 3 Ansichten in Einklang zu bringen und sagt, ich sehe keinen Widerspruch. Wie soll denn das funktionieren? Das sind Gelehrte. Das ist die Kunst jetzt. Wie kann man diese 3 unterschiedlichen Ansichten jetzt, jeder sagt, das ist die letzte, wie kann man jetzt sagen, ja, alles ist richtig. Okay. Oder? Also, was sagt er? Er sagt, offensichtlich wurden diese Ayat auf einmal offenbart. Gemäß der Reihenfolge im Koran. Schließlich sind sie in einem Kontext. So berichtete jeder über einen Abschnitt des letzten offenbart. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, sie wurden zusammen offenbart, als letztes. Der eine hat eben die erste Ayah erwähnt, der andere hat die zweite Ayah erwähnt, der andere hat die dritte Ayah erwähnt. Ja? Und zwar eben in dieser Reihenfolge. Denn alle sind sie ja in Surat Al-Baqarah. Al-Zarqani sagte, nachdem er diese Ansichten aufzählte, doch die Seele neigt dazu, dass das letzte dieser drei Ayat die Aussage Allahs ist und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dies hat zwei Gründe. Diese Ayat deutet auf das Ende der Offenbarung und der Vollendung der Religion hin. Denn es wird dazu aufgerufen, sich auf den Tag der Auferstehung vorzubereiten. Es wird erwähnt, dass man zu Allah zurückkehrt und dort den Lohn für die Taten ohne Ungerechtigkeit erhaltet. Dies alles eignet sich als Schluss für die Ayat, die sich mit den Geboten befassen, die in diesem Kontext erwähnt wurden. Das ist ein Punkt, das ist der erste Grund. Der zweite Grund, in der Überlieferung von Ibn Abi Hatim wurde ausdrücklich erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also die Aussage von Ibn Abbas, nur sie wurde überliefert von Ibn Abi Hatim, wurde ausdrücklich erwähnt, dass der Prophet nur noch 9 Tage nach ihrer Offenbarung lebt. Über die anderen Ayat wurde keine gleichartige Aussage überliefert. Und deswegen sagen die Ulama, die richtigere Ansicht ist eben diese, dass das die letzte Ayat ist. Dann gibt es noch andere Ansichten, wie zum Beispiel die Ayat aus Surat Ali Imran. Da erhörte sie ihr Herr, ich lasse kein Werk eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen, sei es Mann oder Frau. Die einen von euch sind von den anderen. Denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind und denen auf meinem Weg Leid zugefügt worden ist und die gekämpft haben und getötet worden sind, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und sie ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen als Belohnung von Allah, und Allah, bei ihm ist die schöne Belohnung. Man beruft sich hierbei auf die Aussage von Ummu Salamah. Und zwar sagte sie, die letzte Ayah, die offenbart wurde, war eben diese. Aber As-Suyuti hat dagegen eingewandt, also dass Ummu Salamah hier den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, oder dass sie gesagt hat, O Gesandte Allahs, Allah erwähnt die Männer, aber nicht die Frauen. So offenbarte Allah eben diese Ayah. Eben, dass die Männer als auch die Frauen gleich sind, beziehungsweise belohnt werden für ihre Taten. Das ist zu erwähnen, also zu diesem Thema, das erste und das letzte im Koran. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.